Ich will nicht, dass sie sich suizidieren. Ich will, dass sie korrekt medizinisch versorgt werden, wie jede andere Patientin auch.
Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Bevor wir loslegen, eine kurze Triggerwarnung. In dieser Folge geht es um Schwangerschaftsabbrüche. Falls dieses Thema für euch belastend sein könnte, überlegt bitte, ob ihr euch die Folge anhören möchtet oder ob ihr euch dabei Unterstützung holt. Es war ein bisschen still hier in den letzten Wochen und das hatte tatsächlich einen Grund. Ich habe nämlich im August ein journalistisches Volontariat beim NDR begonnen. Und da musste ich mich ehrlicherweise erstmal ein bisschen eingrooven. Jetzt bin ich aber auch wieder zurück und es geht hier im Podcast weiter. Ich gebe zu, mit einem Thema, das nicht ganz so leicht ist, nämlich Schwangerschaftsabbrüche. Ich habe erst vor kurzem eine Fernsehsendung dazu gemacht und in dem Zuge sehr, sehr viel dazugelernt. Auch vieles, das mich wirklich schockiert hat, nämlich dass Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland grundsätzlich verboten und nur unter bestimmten Bedingungen straffrei sind. Und die Recherche hat mir auf jeden Fall vor Augen geführt, wie komplex und wichtig dieses Thema ist, gerade wenn es um den Zugang zu medizinischer Versorgung und die Rechte von ungewollt Schwangeren geht. Ja, und deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute eine ganz besondere Gästin hier im Podcast habe, Christina Hähnel. Sie ist Ärztin und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass 2022 der Paragraph 219a abgeschafft wurde. Der hat es ÄrztInnen nämlich verboten, über Schwangerschaftsabbrüche zu informieren. Und Christina hat sich in den letzten Jahren eher aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Aber angesichts der aktuellen Debatte um den Paragraphen 218, der Schwangerschaftsabbrüche nämlich kriminalisiert, hat sie sich entschieden, wieder vors Mikro zu treten. Und ich freue mich, dass es hier bei mir im Podcast ist. Herzlich willkommen, Christina Hähnel, hier im Sinneswandel-Podcast. Schön, dass du heute hier bist und dir die Zeit genommen hast.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt.
Christina, nach der Abschaffung von dem Paragraphen 219a hast du dich eine ganze Zeit lang aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Und mich würde interessieren, was hat dich dazu bewegt, wieder jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen?
Also einmal brauchte ich auch so eine gewisse Rehabilitationsphase. Das war eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Da ist quasi ein Orkan über mich und meine Praxis gegangen. Und wir standen immer im Zentrum. Und ich musste mich einfach körperlich und mental erholen. Wir hatten irre viel in der Praxis zu tun und haben das auch immer noch. Ich habe mich der Ausbildung und der Wissenschaft gewidmet, meine Zeit. Und jetzt ist es aber doch auch so, dass ich denke, ja, es wird weltweit über Abtreibung diskutiert. Die Situation in Amerika zum Beispiel verschärft sich. Es sterben wieder Frauen. Und gerade jetzt im Moment in Deutschland wird so über den Paragraphen 218 debattiert, dass ich denke, es ist doch auch wichtig, dass ich mich nochmal zu Wort melde, weil sonst vielleicht die Leute auch denken können, naja, die wollte den 219a abschaffen, aber für den 218 interessiert sie sich nicht mehr. Aber der ist natürlich die Grundlage allen Übels.
Über den 218, da habe ich natürlich auch Fragen zu. Aber vielleicht vorher noch, hast du das Gefühl, weil du auch gerade schon Amerika angesprochen hast und ich meine, weltweit erleben wir gerade einen Rechtsruck, auch in Deutschland. Und hast du das Gefühl, dass wir im Prinzip gerade Rückschritte machen, was das Thema Selbstbestimmungsrechte und damit eben auch Schwangerschaftsabbrüche anbelangt?
Insgesamt weltweit ist es schon so, dass wir eine Liberalisierung bemerken, auch in den reproduktiven Rechten. Also wenn ich nach Südamerika gucke oder nach Afrika, da passiert ganz, ganz viel. Ich kann mir Irland angucken, wo eine Liberalisierung ja stattgefunden hat. Und in Frankreich haben wir es inzwischen in der Verfassung, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Also Amerika ist natürlich, das steht immer ganz oben und da starren wir alle hin. Und das ist natürlich eine Katastrophe, wenn ich es mir angucke oder wenn ich mir Polen angucke. Aber die sind ja gerade auch auf einem hoffentlich besseren Weg. Also deswegen kann ich im Moment nicht sagen, ja, weltweit die reproduktiven Rechte, das geht alles zurück. Klar habe ich die Erstarkung der Rechten, ich habe die Populisten, ich habe die Faschisten. Und das ist natürlich total schwer auszuhalten, ja, weil zudem immer das Antifeministische dann auch dazugehört, ja. Aber insgesamt muss ich sagen, ich mache es ja jetzt schon so lange, dass ich in dem Thema bin. sterben doch jetzt weniger Frauen als damals vor 30, 40 Jahren, die ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Und das muss ich auch sehen am Ende. Ja, ich muss auch hoffnungsvoll auf die Länder gucken, wo sich was verbessert.
Das heißt, wir erleben im Prinzip so eine Art Gleichzeitigkeit wahrscheinlich auch der Geschehnisse. Und du hast gerade schon gesagt, du steckst schon sehr, sehr lange in diesem Thema drin. Und du hast eben jahrelang eben für die Abschaffung von 219 dich eingesetzt, was dir einerseits großen Respekt, aber eben auch heftige Kritik eingebracht hat. Was hat dich denn persönlich motiviert, überhaupt diesen Weg zu gehen, also dich für dieses Thema so einzusetzen?
Ja, das werde ich dann immer gefragt. Und dann sage ich, na, mein Berufswunsch war vielleicht Prinzessin zu werden, aber nicht Abtreibungsärztin. Ich glaube, niemand nimmt sich das irgendwie vor. Und bei mir war es einfach so, dass ich wegen der kleinen Kinder dann nach dem Examen erstmal bei Pro Familia anfing und in das Thema so reingefallen bin und dann so gemerkt habe, oh je, also erstens entwickle ich Verständnis für die Betroffenen, ja, was passiert eigentlich bei einer ungewollten Schwangerschaft? Und zweitens merke ich, wie schlecht schon damals die Versorgungslage war und dann mussten die halt sonst wohin fahren zum Abbruch und dann haben wir für dieses Pro Familia Zentrum gekämpft in Gießen, das war sehr, sehr schwierig, auch schon mit vielen Angriffen, auch der Abtreibungsgegner. Und dann war es eben so, dass die Ärzte, die eigentlich gesagt haben, sie wollen dann Abbrüche bei uns machen, die sind alle abgesprungen. Und dann standen wir plötzlich da mit unserem Zentrum und dann habe ich gesagt, tja, du bist Ärztin und wieso machst eigentlich jetzt nicht du die Abbrüche? Und ich glaube, vielen geht das so. Die stehen da und sehen, die Frauen werden allein gelassen, die Betroffenen, ja, und man hilft ihnen nicht, man behandelt sie irgendwie anders, man diskriminiert sie auf eine Art, man will damit nichts zu tun haben und plötzlich aus irgendeinem Grund merkt man, ach Mensch, das geht nicht. Also ich kann nicht sagen, nee, ich will das Thema nicht sehen, ich will irgendwie nur Kinder auf die Welt bringen, also mit Abtreibung will ich gar nichts zu tun haben und so. Das ist ja so eine typische Haltung, dass man damit einfach nichts zu tun haben will, weil es ja eben auch ein Tabu ist und die Stigmatisierung hoch ist. Und plötzlich aus irgendeinem Grund bei den betroffenen Frauen, es ist meistens die Betroffenheit, plötzlich sind sie von ungewollter Schwangerschaft betroffen und plötzlich werden sie zum Pro-Choicer. Und ich glaube, diesen Schritt müssen dann eben auch Ärzte oder Ärztinnen gehen, um dann zu sagen, okay, hier ist eine Versorgungslücke und es ist meine Aufgabe, diesen Betroffenen meine Hand nicht zu verweigern. Ich will nicht, dass sie sich suizidieren. Ich will, dass sie korrekt medizinisch versorgt werden, wie jede andere Patientin auch.
Du erzählst ja auch in deinem Buch, das Politische ist persönlich, von deinen persönlichen Erlebnissen als Ärztin. Wie hat denn die öffentliche Aufmerksamkeit und die teilweise eben auch Anfeindungen in dieser Zeit, wo du vor allem dich eben für die Abschaffung des Paragraphen 219 eingesetzt hast, dein privates und ja auch dein berufliches Leben beeinflusst?
Also ich weiß nicht, ob man sich an sowas gewöhnen kann. Eigentlich kann man sich natürlich an so eine Bedrohung nicht gewöhnen. Das ist natürlich in dem Moment, wenn die Angriffe kommen, wenn die E-Mails kommen, wenn vielleicht ein persönlicher Kontakt entsteht. Das ist ja auch gewollt. Also es ist ja gewollt, dass man Angst bekommt. Es ist gewollt, dass man lieber einen Schritt zurückgehen möchte. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, zurückzugehen. Und das weiß man dann gleichzeitig. Ja, also man weiß gleichzeitig, man muss sich wehren, man muss nach vorne gehen. Und für mich war eben in dieser ganzen Zeit, als ich diesen Schritt gemacht habe und mich rumgedreht habe und gesagt habe, so stopp, und jetzt reicht's mir, jetzt ist das Fass voll, ja, jetzt geht es nicht mehr, ich kann mich nicht länger verstecken und ich dulde das auch nicht länger, dass jemand so mit mir und den Betroffenen umgeht. In dem Moment war ja dann die Öffentlichkeit so groß und der Zuspruch auch so groß, dass mich das am Ende eben auch geschützt hat, ja.
Gab es Momente, in denen du darüber nachgedacht hast, trotzdem aufzuhören?
Nee, in diesen ganzen Jahren jetzt nie. Als früher meine Kinder noch klein waren und wenn da Sachen passiert sind, habe ich da immer drüber nachgedacht. Aber macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Also ich konnte ja auch nicht wirklich zurück und ich wollte auch nicht zurück und ich habe auch überhaupt keinen Sinn da drin gesehen.
Magst du vielleicht nochmal erzählen, wie es denn überhaupt auch dazu gekommen ist? Also du wurdest, ich glaube, es war das 2019 oder 17, dass du angezeigt wurdest?
Die Anzeige tatsächlich kam von 2015. Das dauert dann aber immer und ich habe das auch gar nicht ernst genommen, weil das ja schon meine, ich glaube, dritte Anzeige damals war. Und die anderen waren immer eingestellt worden und ich habe das auch nicht so ganz juristisch kapiert, muss ich sagen, alles. Und meine damalige Anwältin sagte, nee, die stellen ein. Und als ich dann die Ladung zum Gericht kriegte, bin ich irgendwie total aus allen Wolken gefallen. Ja. Und die Ladung zum Gericht kam im August 2017. Und der erste Prozess war dann im November. Und in dieser Zeit von August bis November war schon am Anfang auch dieses, ich schäme mich, ich traue mich gar nicht, das irgendjemand zu erzählen, aber ich muss es dann auch mal irgendjemand erzählen. So wie das den betroffenen Frauen auch ging, so ging mir das auch. Ja. Und dann hat sich das immer mehr entwickelt und das Entsetzen und was ich dann bei den anderen, denen ich es erlebt habe, das hat dann irgendwie so in mir, also die Bedeutung, diese gesellschaftliche Bedeutung, die hatte ich am Anfang ja gar nicht begriffen. Und je mehr ich das erzählt habe und je größer das wurde, desto mehr habe ich begriffen, wie wichtig das ist und wie sehr das die Leute entsetzt, dieser Paragraph 219a, in dem ja so eigentlich drei Punkte waren. Einmal dieses, dass er aus der Nazi-Zeit kam, dann dieses, dass es einfach so irre antifeministisch ist und dass es in so einer digitalisierten Welt so völlig absurd ist, dass die Leute sich überall alle Informationen holen können und die Abtreibungsgegner im Netz machen können, was sie wollen, ja, mit den Holocaust-Vergleichen und diesem ganzen Mist, ja, aber die Fachleute nicht informieren dürfen, ja.
2022 ist ja dann dieser große Schritt gekommen und 219 wurde abgeschafft, so das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Das heißt, Praxen können jetzt, ich finde das Wort Werbung irgendwie an der Stelle total unangebracht, aber sie können informieren. Und trotzdem, wenn ich auf die Liste der Bundesärztekammer gegangen bin, habe ich gesehen, dass beispielsweise in Kiel, wo ich gerade bin, dass dort lediglich 2 Ärzte aufgelistet sind. Und ich weiß aber eben von Pro Familia, dass es mehr Ärzte gibt und Kliniken, die Abbrüche durchführen. Und die aber eben nicht gelistet werden wollen öffentlich. Und ich habe auch so ein bisschen geguckt mal auf Webseiten, da ist nichts zu finden. Das heißt, man muss schon wirklich immer noch, obwohl der Paragraph abgeschafft ist, immer noch recherchieren. Also und da frage ich mich, wie kann das sein?
Ja, das stimmt. Aber die Situation für die Betroffenen hat sich schon ein Stück verändert. Also auch wie ein Abbruch gemacht wird, welche Methoden es gibt und so. Da gibt es im Netz, es ist vielleicht noch nicht ausgeglichen, man landet immer noch auf die Abtreibungsgegnerseiten, weil die einfach sehr gut im Netz unterwegs sind. Aber es gibt doch auch viele Informationen inzwischen. Aber warum die Ärzte immer noch das nicht reinstellen, das denke ich, hat auch mit der Angst vor Stigmatisierung zu tun und dass sie einfach nicht angegriffen werden wollen. Sobald du das öffentlich bekannt gibst, bist du ein Ziel für die Abtreibungsgegner.
Ja, wir haben ja vorhin schon ganz kurz den Paragraph 218 angesprochen. Das sind jetzt sehr viele unterschiedliche Paragraphen, aber genau, der 218 spielt eben eine ganz große Rolle. Da ist ganz viel geregelt, wie eigentlich Schwangerschaftsabbrüche legal durchgeführt werden dürfen. Und morgen findet der sogenannte Safe Abortion Day statt. Und da protestieren weltweit Menschen für sichere Schwangerschaftsabbrüche. Und viele fordern eben auch eine Abschaffung von Paragraph 218. Für alle, die jetzt noch nie was von diesem Paragraphen gehört haben, was würde sich denn dadurch verändern, wenn der nicht mehr existieren würde?
Ja, also die Grundsatzfrage ist ja, wer entscheidet über die Schwangerschaft? Also wer entscheidet über den Inhalt des Uteruses? Und ich weiß nicht, was da eine vernünftige Regelung sein kann, außer dass die betroffene Person das entscheiden muss. Aber wir haben ja eine Regelung, dass der Staat quasi sagt, die Frau hat die Verpflichtung auszutragen. Das heißt, dass eben die Hälfte der Menschen, nämlich die, die einen Uterus hat, quasi nicht über ihren eigenen Körper entscheiden kann. Das ist jetzt mal, finde ich, dieses grundsätzliche Problem, was man sich überhaupt gar nicht vorstellen kann. Also ich kann ja niemand verpflichten, Blut zu spenden, auch wenn neben mir jemand verblutet. Aber was eine Schwangerschaft angeht, gibt's das plötzlich. Also grundsätzlich hat die Frau auszutragen. Und dann ist nur die Frage, wie hoch das Opfer ist, was sie bringt und ob man ihr das zumuten kann oder nicht. Und dann gibt's halt so ein paar Regelungen, wo sie dann straffrei bleibt. Aber es ist ein Straftatbestand. Ja. Und da aus dieser Tatsache entspringen ganz viele Probleme, die wir in der Praxis haben. Zum Beispiel, dass es keine Krankenkassenleistung ist und dass es dann so ganz komplizierte Kostenübernahmeregelungen für Bedürftige gibt, die dann nachweisen müssen, wie viel sie verdienen, ob sie was auf dem Sparbuch haben. Dann hat die Oma vielleicht ein bisschen Geld für den Führerschein gegeben, dann hat das Mädel das auf dem Sparbuch, die 18-Jährige, ja, und dann kriegt sie die Kostenübernahme nicht. Und solche Absurditäten, die uns in der Praxis jeden Tag wahnsinnig machen, ja, weil wir diesen Papieren hinterherlaufen, weil die Krankenkassen teils auch das nicht wissen, wie es geht. Es ist eine Katastrophe. Dann sagen die gynäkologischen Fachgesellschaften, ja, wenn das ein Straftatbestand ist, kann ich doch niemand sagen, okay, zu deiner Ausbildung gehört es, dass du auch lernst, Schwangerschaftsabbrüche zu machen. Wir wissen aber weltweit, wenn Ärzte, Ärztinnen das nicht in der Ausbildung lernen, dann machen sie es später erst recht nicht, weil sie einfach nicht damit konfrontiert sind und sagen, nee, also damit habe ich nichts zu tun. Ja, so zieht halt eins das andere nach sich und dann haben wir halt eben auch die Zwangsberatung, wo klar ist, also ich habe selber lange als Beraterin gearbeitet auch und halte sehr viel von Beratung und das ist ja auch in ganz vielen Bereichen des Lebens sehr vernünftig, ja. Aber in dem Moment, wo ich das unter Zwang mache, ist ja auch die Frage, welchen Sinn das macht und wie professionell das ist. Und jeder, der professionelle Beratung zu irgendeinem Thema macht, weiß genau, unter Zwang ist es keine Beratung mehr. Ja, und das sind die Probleme, die wir in der Praxis durch den Paragraphen 218 haben. Und dann kommt so ein Land wie Frankreich und sagt, wir müssen die Versorgung verbessern. Wir müssen das in die Verfassung nehmen, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Und wir müssen es bestrafen, wenn die Leute den Zugang zu Beratungsstellen blockieren. Und wir sind ja eigentlich auch ein säkularer Staat. Aber warum geht denn das bei uns nicht?
Hast du da eine Idee, woran das liegen könnte? Dass wir in Deutschland so eine große Gegenbewegung, also auch viele Pro-Life-Aktivisten haben?
Ja, da haben die ja schon viel früher die Gehsteigbelästigung verboten. Und da gibt's richtig ordentliche Ordnungsstrafen. Aber wir ziehen ja jetzt gerade in Deutschland nach. Ich glaube, im Ende Oktober, Anfang November wird das Gehsteigbelästigungsgesetz, also das Verbot der Gehsteigbelästigung, wird dann verkündet und tritt dann am nächsten Tag in Kraft. Und das gibt's ja jetzt in verschiedenen Ländern auch. Also Schottland hat's gerade und wir kriegen's ja dann demnächst auch. Aber Frankreich war halt schon eher und ich glaube, da sind die Strafen auch höher.
Und jetzt gab's ja erst im April diesen Jahres eine Expertenkommission der Bundesregierung, die ausgesprochen hat, dass sie empfehlen würde, den Paragraphen 218 abzuschaffen. Für wie wahrscheinlich hältst du das, dass das tatsächlich passiert? Das würde ja unter anderem eben beinhalten, dass diese Pflichtberatung nicht mehr existieren würde, dass die ungewollt Schwangeren nicht mehr 3 Tage nach dieser Beratung warten müssen, bis sie einen Abbruch machen dürfen. Also für wie wahrscheinlich hältst du, dass das passieren könnte tatsächlich?
Das ist so eine ganz schwierige Frage. Also das wurde ja auch zum 219a immer gefragt und ich habe immer gesagt, dass das auf jeden Fall kommen wird, dass der abgeschafft wird. Ich weiß nur nicht, ob ich es noch erlebe. Wir haben im Moment das Zeitfenster und wir haben diesen Bericht der Kommission. Und du hattest mich am Anfang gefragt, warum ich mich jetzt wieder in der Öffentlichkeit doch melde. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich denke, das ist jetzt ein historischer Zeitpunkt. Und das könnte passieren. Und mehr, glaube ich, kann ich dazu nicht sagen. Aber ich habe aber eben deine Frage auch nicht ganz gut beantwortet, warum das jetzt gerade in Deutschland auch so schwierig ist. Weil ich bin das oft gefragt worden, auch so vor allem von der Presse aus dem Ausland. Und ich blieb dann doch auch immer an dem deutschen Faschismus hängen, der in vielen Punkten mit der Mutterideologie und dass es das Wort Rabenmutter nur in Deutsch gibt und so. Natürlich auch ein Kontinuum irgendwie hat, aber ich glaube schon, dass auch da mit ein Grund dafür liegt, also dass es so extrem schwierig ist, von diesen antifeministischen, aber auch kinderfeindlichen Positionen so runterzukommen, ja.
Würdest du denn sagen, dass es trotzdem in irgendeiner Form gewisse Grenzen oder Regelungen geben sollte, die Schwangerschaftsabbrüche in irgendeiner Form regulieren?
Also ich finde das eine sehr, sehr schwierige Frage und ich bin keine Juristin, aber wenn ich mir Kanada angucke, die eben keine strafrechtliche Regelung haben, dann kommt ja immer sofort diese Frage, ja, dann treiben die Frauen ja bis zur Geburt ab. Also keine Frau treibt bis zur Geburt ab. Warum auch? Also ich glaube, das Strafgesetz regelt dieses Problem überhaupt nicht. Und dass es eine schwierige Frage ist, einen Schwangerschaftsabbruch zu machen und dass dieses ethische Dilemma, was in diesem Thema steckt, niemals lösbar sein wird. Aber ich wäre auch schon zufrieden, wenn wir so eine Art Fristenregelung, was ja jetzt auch die Kommission vorschlägt, erstmal bekommen würden.
Was bedeutet das genau, eine Fristenregelung?
Ja, also dass Sie ja sagen, in der ersten Phase, in der Frühphase, also das ist dann halt die ersten 12 oder 14 Wochen, sollte das aus dem Strafgesetzbuch auf jeden Fall rausgenommen werden. Und ich glaube, das wäre auch schon ein Schritt nach vorne. Und ich glaube, viel mehr würden wir im Moment nicht erreichen können.
Jetzt ist natürlich die große Frage, selbst wenn dieser Paragraph 218 abgeschafft wird, dann würde das ja nicht zwangsläufig bedeuten, dass plötzlich lauter Ärzte und Ärztinnen und Kliniken und Praxen sich entscheiden, mehr Abbrüche durchzuführen. Weil ich habe mal geschaut in der Statistik, dass zwischen 2001 und ich glaube es war 2021 es einen Rückgang von ungefähr 47% gab, was das Angebot an Schwangerschaftsabbrüchen deutschlandweit betrifft. Und jetzt ist die Frage, wird es dann so weitergehen? Und wie kann man sozusagen dieser Versorgungslücke entgegenkommen oder entgegengehen, eher gesagt?
Ja, das ist eigentlich die größte Aufgabe, die wir, sage ich jetzt inzwischen, in den letzten Jahren, der wir uns gestellt haben. Und wir haben inzwischen ja, also früher, Alisa Bayer war das, die hatte die Medical Students for Choice in Deutschland gegründet und ist dann eben Ärztin geworden, hat dann auch Doctors for Choice Deutschland gegründet. Und wir sind da jetzt inzwischen über 200 Personen, also nicht alles Ärztinnen und Ärzte, aber doch viele, die Abbrüche machen und haben uns vernetzt. Und was mich auch wirklich hoffnungsvoll stimmt, ist, dass wir fast an jeder Uni inzwischen die Medical Students for Choice oder die kritischen MedizinerInnen haben, die mit ihren Papaya-Workshops dieses Thema in die Uni bringen und sagen, wenn uns wir das schon nicht wirklich offiziell richtig gelehrt kriegen, dann organisieren wir das auch ein Stück selbst.
Kannst du uns das erklären?
Naja, die Papaya-Workshops, die kommen ursprünglich aus San Francisco, wo die an der Uni den Assistenten, Assistentinnen die Technik des Absaugens, also der Absaugmethode, an Papayas beigebracht haben, weil sie gesagt haben, bevor sie dann auf Patientinnen losgelassen werden, sollen sie das erstmal üben, dass sie die Technik können. Und die Medical Students for Choice haben das dann übernommen. Und ich glaube, in Berlin waren die ersten Papaya-Workshops, jetzt sind die überall deutschlandweit, wo meistens die Studierenden sich selber dann also mit Vorträgen sich dem Thema widmen und auseinandersetzen und dann aber auch praktisch, also manuelle Vakuumaspiration nennt sich das, wo man das eben üben kann, an so einer Papaya da so Teile der Frucht irgendwie abzusaugen. Wir sind aber auch im Moment dabei, besseres Modell vielleicht noch zu entwickeln, wie man dann diese Workshops durchführen kann.
Als Laie frage ich mich natürlich einfach nur, warum ausgerechnet eine Papaya?
Vielleicht, weil sie von der Größe her ganz gut passt und weil sie eben so ein bisschen diese Birnenform hat und weil ich dann innen diese Früchte da, also diese Kerne rausholen kann. Die kann ich tatsächlich absaugen.
Und was wären noch so Möglichkeiten? Also du hast jetzt gerade die Ausbildung erwähnt, dass einfach es wichtig ist, weil viele Ärztinnen und Ärzte, die Abbrüche durchführen, gehen jetzt in Rente in den nächsten Jahren. Ich habe gehört, allein in Schleswig-Holstein sagt die Landesvorsitzende vom Frauenärzteverband, dass in den nächsten 5 Jahren jede dritte Praxis hier vermutlich schließen wird, die Abbrüche durchführt.
Aber ich habe ja das gleiche Problem. Ich bin 68 und eigentlich schon in Rente und habe aber im Moment das Gefühl, dass ich so lange weiterarbeiten muss, bis die Versorgung geregelt ist. Ja, ich würde gerne ein bisschen weniger arbeiten, aber ich will auch nicht die Wüste hinterlassen. Ja, da mache ich mir auch große Hoffnung, dass einfach Hausärzte sich dieses Themas annehmen. Und zu meiner Geschichte gehört auch, als ich damals in Holland Abbrüche lernte. In Holland war das damals ganz üblich, dass in diesen Stimezzo-Kliniken, so hießen die, sich Hausärzte einen Tag die Woche dahin gingen, da Abbrüche machten und den Rest der Woche eben ihre Hausarztpraxis versorgen. Und der Wilhelm Boissevin, der mich damals angelernt hat, der sagte, ja, Christina, wir waren doch diejenigen, die in unseren Praxen die Frauen haben sterben sehen, die dann mit den Familien konfrontiert waren. Die Kinder, der Mann, die standen dann alleine da. Wir hatten das doch, das Problem. Die Gynäkologen waren doch da gar nicht so konfrontiert. Und uns hat das unter den Nägeln gebrannt. Und deswegen haben wir die Absaugmethode in Holland eingeführt, noch lange bevor das gesetzlich erlaubt war. Und haben das dann gemacht. Und das waren eben auch so ein bisschen meine Vorbilder ursprünglich. Und deswegen denke ich, dass eigentlich auch Hausärztinnen und Hausärzte oft doch auch näher an der Lebenssituation der Betroffenen dran sind und von daher doch auch viel Verständnis haben.
Geht es nicht dann generell auch viel überhaupt darum, Verständnis für die Situation von den Betroffenen zu schaffen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch in die Medienlandschaft schaue, dann gibt es mittlerweile mehr, aber auch immer noch nicht so viele Filme, Bücher, Geschichten, Berichte darüber, dass Frauen sich bewusst oder Menschen bewusst dafür entscheiden, einen Abbruch machen zu lassen. Und es wird halt sehr häufig eben moralisiert. Und das nehme ich auf jeden Fall auch bisher so in der Medienlandschaft wahr.
Ja, das war bisher auch so. Also das ist ja das Wesen eines Tabus. was da auch zum Tragen kommt, dass so bestimmte Bilder dargestellt werden, die ja der Realität überhaupt auch gar nicht entsprechen. Aber ich finde schon, dass durch diese Debatte, und die ist eben über meinen Fall irgendwie losgetreten worden oder ist so entstanden, dass wir darüber, dass das Tabu gebrochen ist und wir die Bilder auch ein bisschen verändern und die Situationen anders beschreiben, mehr Verständnis schaffen für die, die betroffen sind. Und jetzt, um die Versorgung zu verbessern, also wenn ich als Ärztin oder Arzt mich dieser Aufgabe widmen will, dann geht das nur darüber, dass ich Verständnis für die Betroffenen habe. Also vielleicht muss ich in der Medizin, wenn ich einen Blinddarm operiere, nicht immer auch gleich schon selber das erlebt haben, ja, eine Blinddarmentzündung. Aber ich glaube, beim Abbruch ist es so, dass ich verstehen muss, dass es diese Situation gibt und dass es meine ärztliche Aufgabe ist, für die Gesundheit der Betroffenen zu sorgen. Und dass ich nicht einfach sagen kann, nö, an dieser Stelle ist es mir völlig egal, was mit der Patientin passiert.
Gibt es denn eigentlich Länder, in denen quasi Ärztinnen und Ärzte oder auch öffentliche Krankenhäuser dazu verpflichtet sind, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen? Weil in Deutschland ist das ja eben nicht der Fall. Da kann ja jeder Arzt, jede Ärztin das nach Gusto entscheiden.
Es hat in Schweden einen Prozess gegeben, da hat eine Hebamme geklagt, dass sie nicht bei Abbrüchen mitmachen will und ist natürlich unterstützt worden von den Abtreibungsgegnern, aber da wurde am Ende juristisch entschieden, dass sie dann eben diesen Beruf nicht hätte wählen müssen, weil es zu ihrem Beruf gehört.
Und vielleicht jetzt so abschließend, wenn du jetzt so in die Zukunft blickst, wie sieht für dich denn eine Gesellschaft aus, in der das Selbstbestimmungsrecht Menschen mit Uterus uneingeschränkt respektiert wird? Also was müsste sich dafür ändern, politisch und gesellschaftlich?
Ja, also die Straffreiheit für Schwangerschaftsabbrüche muss gegeben sein. Die Versorgung ist gut geregelt und nicht nur so, ja, man macht es irgendwie medizinisch korrekt, sondern man macht das, indem man die Würde der Betroffenen anerkennt. Jeder Mensch ist Mensch und so auch eine ungewollt schwangere Person. Und dann habe ich auch eine Gesellschaft vor Augen, wo die sexuelle Gewalt nicht vorkommt. Das kann ich mir jetzt fast gar nicht vorstellen, aber das ist natürlich denn, das gehört ja dazu, also dass ganz viele auch eben über sexualisierte Gewalt noch in der Schwangerschaft kommen und dann nicht mal selbst entscheiden können, ob sie austragen oder nicht, ja. Das Thema ist ja, die sind ja verknüpft, die Themen, ja. Und am Ende natürlich stehen immer die Kinder, die auf die Welt kommen und gewollt sind oder angenommen werden und geliebt werden. Das gehört für mich ja sowas von zusammen. Und manchmal denke ich, ich mache das alles. Ich arbeite ja auch mit Kindern und auch mit traumatisierten Kindern. Und jedes Kind, was da ist, das liebe ich, ja. Und da kümmere ich mich, wenn die zu mir kommen. Aber ich wünsche mir schon, dass Kinder, die auf die Welt kommen, irgendwie so einen Platz haben und ja getragen werden.
Ich finde, das ist ein ganz guter abschließender Punkt, weil ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, gerade in Deutschland, die, sie ist nicht kinderfeindlich, aber sie ist auch nicht kinderfreundlich oder familienfreundlich oder könnte familienfreundlicher sein. Und ich glaube, also es macht eine Entscheidung zu treffen nicht leichter, wenn man das Gefühl hat, man möchte vielleicht in diese Welt auch gar kein Kind setzen. Wobei die Entscheidung natürlich ganz unterschiedlich, aus unterschiedlichen Gründen getroffen werden kann.
Ja, das hast du jetzt wieder schön gesagt.
Dankeschön, das freut mich, dass ich auch mal was halbwegs zusammenfassen konnte. Ich finde das Thema auf jeden Fall sehr komplex und gleichzeitig aber auch wahnsinnig wichtig. Und es war für mich sehr, sehr spannend, interessant und ja, irgendwie auch erschreckend, mich irgendwie so ein bisschen mit diesem Thema zu befassen. Ich habe das Gefühl, ich kratze gerade noch sehr an der Oberfläche, aber umso mehr bin ich dankbar, dass du dich so intensiv mit dem Thema beschäftigst und dafür auch nach draußen an die Öffentlichkeit trittst. Vielen Dank, Christina, für dieses Gespräch.
Ja, und ich danke dir, also dass wir so viel Zeit hatten, Dinge, sonst muss man immer im Fernsehen oder so alles in 30 Sekunden sagen, geht ja nicht, ne? Also, und das Thema ist eben so komplex. Also, dass du so viel Zeit gegeben hast, dass wir darüber sprechen können. Dafür bedanke ich mich.
Und ich danke wiederum euch fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge mit Christina Händel gefallen hat, dann teilt sie gerne mit euren Freundinnen und Freunden. Und falls ihr meine Arbeit finanziell supporten wollt, dann könnt ihr das ganz einfach via Steady oder indem ihr mir einen Betrag eurer Wahl an paypal.me/sinneswandelpodcast schickt. In den Shownotes findet ihr wie immer alle Links und Infos dazu. Und ich verspreche, es wird auch wieder mehr Folgen geben. Das war's jetzt aber erstmal für heute. Bis zum nächsten Mal im Sinneswandel-Podcast.